den Jahren immer wieder geschehen. So, jetzt zum Predigtext. Jetzt habe ich lang genug Vorspann gemacht. Predigtext kommt aus Jakobus, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Ein sehr kurzer Text nach Neuer Genfer Übersetzung. Jakobus schreibt an seine Gemeinde in Jerusalem Folgendes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt die Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Und dann der vierte Vers, so eine gewaltige Zusage, wie der erste Stunde, was wir schon gehört haben. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Boah. Dann werden wir Heilige sein, ne? Oder? Das meint Jakobus. Ne? Und ich finde es so toll, dass Jakobus, er war doch der Halbbruder des Herrn, wenn wir ganz genau nehmen, und zugleich einer von Ältesten in Jerusalem. Er grüßt die Gemeinde mit dem ersten Vers, und mit dem zweiten fällt er quasi mit der Tür ins Haus und sagt, es ist ein Grund zur Freude, wenn ihr Probleme habt. Boah, wenn ich heute euch sagen würde, wollt ihr verfolgt werden? Ich glaube, die wenigsten würden die Hand hochziehen, eher verneinen. Ne? Wir sind das nicht gewohnt. Wir haben über 70 Jahre Frieden, aber was Jakobus hier benutzt, können dann eben Prüfungen, kann man aus dem Griechischen unterschiedlich übersetzen. Es sind drei Möglichkeiten. Entweder sind es Schwierigkeiten im Glaubensleben oder es sind Schwierigkeiten im persönlichen Leben oder man wird verfolgt. Nämlich, der Jakobusbrief ist einer der ersten Briefe, der uns mündlich und später schriftlich überliefert worden ist. Und Jakobus schreibt an seine Schäfchen, die schon in der Zerstreuung waren, ungefähr so 43, 45 nach Christus. Sie waren in der Verfolgung schon. Und er schreibt aus eigener Erfahrung und er sagt, es ist ein Grund zur Freude, wenn ich verfolgt werde. Wow, das ist der Hintergrund. Und deshalb ist er auch so mutig. Und das Erste, was mich hier bewegt, ist, wachse durch schwierige Zeiten. Ist das möglich überhaupt, wenn man schwierige Zeiten hat, zu wachsen? Ich würde behaupten, ja. Aber manchmal ist das Ganze in unserem Leben zu komplex. Wenn du morgen zum Arzt gehst, um ein breites Blutbild zu machen und dann die Diagnose hast, Krebs, da wankt der Boden unter den Füßen, oder? Dann denkt man nach, boah, wie gehe ich damit jetzt um? Oder wenn eine Beziehung zu einem Menschen, die über Jahrzehnte gehalten hat, zerbricht, da wackelt es auch heftig. Nicht nur der Boden unter den Füßen, sondern auch der Glaube wird auf die Probe gestellt. Man hinterfragt sich, was habe ich falsch gemacht? Warum ist das so passiert? Und das Gleiche ist, wenn ich verfolgt werde, ist alles andere als Zuckerschlecken. Vor allem in solchen Ländern wie Nordkorea, wo 80% vom Bruttoeinkommen ins Militär geht und nur 20 bleiben für die Bevölkerung. Geschweige für die Christen, da bleibt nichts mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wachsen durch schwierige Zeiten. Nämlich, wir kommen doch von Ostern her, ist gar nicht so lange her, dass wir Ostern gefeiert haben. Ich habe zwei Passagen vor Augen. Einmal, Garten Gethsemane, Gründonnerstag, Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und sagt zu ihnen, betet mit mir eine Stunde. Und entfernt sich von ihnen ein Stück weit, fällt auf die Knie und betet den Vater an und bittet um Kraft. Was machen die Jünger? Sie lassen ihn allein. Und wenn jemand schwierigste Zeit seines Lebens hatte, als Menschensohn und Gottessohn, dann war das Jesus. Und er kämpft dreifach. Er geht dreifach zu den Jüngern, rüttelt sie auf. Und als er dann zum dritten Mal kommt und sie wieder am Schlafen sind, da sagt er zu ihnen, jetzt könnt ihr schlafen, jetzt kommt der Verräter und ich werde abgeführt. Mit eigenen Worten formuliert. Und dann wird er abgeführt zu der zweiten Situation, nämlich ins Pontius Pilatus Residenz geht er. Und da wird er anderthalb Tage, im wahrsten Sinne, das, was wir gefeiert haben heute Morgen, misshandelt. Er geht den Leidensweg bis nach Golgatha. Und bevor er diesen Satz prägt, es ist vollbracht, muss er durch den Nullpunkt durch, ohne seinen Vater. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich darüber nachdenke, er, der Sohn Gottes, der Vater wendet sich ab von ihm am Kreuz, weil er nicht zuschauen kann, dass sein Sohn für die Sünde dieser Welt sterben muss. Und Jesus muss allein durch. Zweite Situation, die uns zeigt, wenn jemand schwierigste Zeit seines Lebens hatte, da war das Jesus. Und deshalb will ich behaupten, es ist möglich zu wachsen, man muss nur dranbleiben. Und das sehen wir bei Jesus. Er ist einfach seiner Berufung treu geworden. Und das ist das, was mich immer wieder neu ermutigt. Ist das möglich zu wachsen? Ja, lasst uns auf Jesus schauen. Und er wird uns die Kraft dazu schenken. Ich habe vorgestern ein Land vorbereitet, Zentralasien, Usbekistan, weil ich dann Online-Aufnahme habe demnächst für dieses Land, fürs Gebetshaus. Und habe festgestellt, am Anfang von einem Text in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, heißt es, von Verfolgung zur Herrlichkeit. Das finde ich so krass. Ne? Unsere Geschwister, die so viel für ihren Glauben bezahlen, gehen von der Verfolgung zur Herrlichkeit Gottes. Genau das hat Jesus auch gemacht. Von der Verfolgung zur Herrlichkeit, dann heißt es ist vollbracht und dann ist er verstanden. Und das können wir von ihm lernen und das soll uns ermutigen. Und das Weitere, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, ich war doch bei den Sowjets aufgewachsen und war mit 17, habe ich mich für Jesus entschieden, obwohl ich aus einem christlichen Elternhaus komme und habe sehr viel mit Geheimdienst zu tun gehabt, weil ich in einer Freikirche Jugendarbeit gemacht habe. Und hatte immer wieder Observierungen, allein bei meiner Taufe waren dann zig Polizisten und Militärleute mit Kameras, mit Booten und allem am Fluss. Sie wollten ziemlich viel von uns, waren 16 oder 17 Täuflinge damals, viel Material sammeln und uns observieren. Das haben sie auch gemacht. Und später, wo ich im Militär war, musste ich dann für 2 Monate erst nach Kaukasus. Da erlebte ich enormen Druck. Man hat versucht, mir den Glauben sozusagen auszusprechen, durch den Druck, physisch, psychisch, alles. Und wo sie gemerkt hatten, nach 2 Monaten oder nach einem Monat erstmal in einem Camp und dann haben sie mich in eine Hochschule geschickt für die Piloten, da gab es nur noch Generäle, alles hochqualifizierte Offiziere, jeden Tag Gespräche und das wirklich über den ganzen Tag, um den Glauben aus dem Gehirn zu filtern. Und dann irgendwann haben sie mich aufgegeben und haben gesagt, du gehst jetzt ins Gefängnis für 3 Jahre, haben mich in Begleitung vom Militär wie einen Verbrecher heimgeschickt. Und dann dachte ich, okay, dann ist es halt so. 3 Jahre Knast sollte es sein, aber Gott hat das anders entschieden. Und da, wo ich beim Oberkommissar war, in der Abteilung, in meinem Bereich, wo ich gewohnt habe, in Moldawien, da hat er zu mir gesagt, ich kann mit dir nichts machen. Wir haben eigentlich offiziell Religionsfreiheit. Ich kann dich gar nicht in den Knast stecken. Aber du gehst dahin, wo du gezwungen wirst, alles zu machen, oder wir bringen dich um. Da habe ich gesagt, okay, nach 4 Monaten haben sie mich dann einberufen und ich habe einfach gebetet und Gott hat Wunder getan. Nämlich, ich sollte eigentlich nach Afghanistan, das war Anfang der 80er Jahre, wo Krieg zwischen Russland und Afghanistan war, aber Gott hat es abgewandt. Ich habe einfach gebetet, hat gesagt, geh in Nachbarhaus oder Nachbarkaserne übernachten, damit sie die nicht finden. Ich war nur gehorsam und so kam ich dann an den Osten des Landes, an die chinesische Grenze, 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Und da erlebte ich wieder das Gleiche wie in Kaukasus. Über längeren Zeitraum Druck, physisch, psychisch, bis hin eben Morddrohungen. Und manchmal wusste ich nicht, was mir morgen begegnet. Aber ich habe immer wieder gesagt, Jesus, du hast es zugelassen, schenk mir die Kraft, dir treu zu bleiben. Und das hat sich immer wieder bestätigt. Ich schaute zurück auf die Jahre davor in der Gemeindearbeit, im Jugenddienst oder Jugendarbeit und wusste, er wird mich nie alleine lassen. Und das hat sich bewahrheitet. Nämlich, ich konnte wegschauen von den Schwierigkeiten, von den Bedrohungen, auf ihn schauen und ihn fragen, was willst du mir dadurch beibringen? Was willst du dadurch in meinem Herzen, an meinem Glauben verändern? Und das hat mir geholfen. Und deshalb habe ich Mut, auch in diese Länder zu gehen und zu sagen, Jesus, ich weiß, du hast mein Leben in der Hand und ich habe kein Problem damit. Ich gehe dahin und du sorgst für Sicherheit. Übrigens, in den letzten 70 Jahren oder 69 sind alle Mitarbeiter von Open Doors heile nach Hause gekommen. Das ist auch ein Wunder. Weil so viele für uns beten, deshalb dürfen wir in diese gefährlichen Länder gehen und auf ihn vertrauen. Das ist das eine. Das andere ist, wachse durch das Vertrauen. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir im Gegenteil zu Jesus immer seine Gegenwart haben. Jede Sekunde, jede Minute unseres Lebens, egal ob wir im Auto sind, ob wir im Flugzeug sind, ob wir am Arbeitsplatz sind, beim Brennen, ne, unterwegs sind als Feuerwehrmänner. Jesus ist immer da. Und das soll uns bewusst sein. Das ermutigt mich persönlich. Da kann mir doch auch nichts Schlimmeres passieren. Und wenn irgendwas passiert, dann lässt es zu. Ich muss nur damit klarkommen. Und dann das Buchstabieren in meinem Alltag als Christ, als Gläubiger. Und deshalb wachsen durch das Vertrauen. Ich bin mir dessen bewusst, er ist immer da. Und deshalb ist das nur wichtig, dass wir es lernen, immer wieder neu vor dem Schirm haben, sozusagen, wie man heute so sagt, dass er da ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erwische mich immer wieder, dass ihr von uns Vertrauen erwartet. Und es ist auch leicht, ihm zu vertrauen, wenn es uns gut geht. Ich hatte mich vor 2 Monaten ein bisschen verletzt an Fingern, seht ihr, die wachsen gerade nach den Nägeln. Und dann auf einmal sagt mir meine Ärztin, wir müssen ein breites Blutbild machen. Das sind 2,5 Jahre her, das du letztes Mal gemacht hast. Und so, okay, machen wir. Diagnose, Diabetes. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ne? Auf einmal heißt es, Ernährung umstellen, man kann damit gut leben. Aber es heißt, ich muss alles neu buchstabieren. Ich muss gucken und studieren, was darf ich jetzt essen, was nicht. Von dem darf ich gar nichts mehr essen. Aber man kann damit leben. Aber das sind so Lebensumstände, wo wir vieles planen können in unserem Alltag. Aber Jesus macht einen Strich und sagt, und hier will ich jetzt mit dir gehen. Und ich will dir beibringen, nächste Schritte deines Glaubens. Step by step. Und das wünsche ich uns, dass wir wachsen. Wachsen im Vertrauen und erleben immer wieder Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon gemerkt. Unsere beiden Kinder sind auch hier geboren, in Neuwied. Wir als Deutsche, wir sind schon komplex, oder? Wir versuchen unser Leben zu planen, angefangen von der Schule. Zur Schule machen das die Eltern, aber irgendwann, wenn wir dann entscheiden uns für Gymnasium oder Realschule oder auch, wie sie heute heißen, ein bisschen anders, und dann beginnen wir mit der Lebenskarriere, was studiere ich, welchen Partner wähle ich, was will ich werden, und wir planen so schön, so immer Stück für Stück. Ja? Das finde ich toll. Aber manchmal kommt Jesus und macht Strich durch unsere Planung und sagt, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Und da erwartet er von dir und mir ein blindes Vertrauen. Und das fällt uns Deutschen enorm schwer. All die Sicherheiten, all das, was wir angespart haben, einfach loszulassen und sagen, Herr, ich hab damit nicht gerechnet, aber ich will trotzdem dir blind vertrauen. Und da erwischt es uns oft über 50 und wir müssen unseren Glauben neu buchstabieren und lernen, auf ihn trotz allem blind zu vertrauen. Das wünsche ich uns, dass wir all diese Lebenssituationen immer wieder neu aus seiner Hand nehmen. Nicht aus unserer Perspektive. Wenn wir es aus unserer Perspektive nehmen, dann werden wir verzweifeln an den Tabletten und vielen mehr, an der Chemo. Aber wenn wir es aus seiner Perspektive nehmen, dann trägt er uns durch. Und wir werden nachhinein noch gestärkter sein vom Geistlichen her als davor. Und deshalb lasst uns immer wieder auf ihn vertrauen. Und wenn wir gelernt haben, Vertrauen, dann brauchen wir Geduld. Das ist genauso, wo Corona kam 2020. Viele Gemeinden wurden zappelig. Wie machen wir das jetzt? Wir dürfen uns nicht versammeln. Und vieles mehr Abstand können wir nicht einhalten. Und, und. Aber was wichtig war, viele sind einfach dran geblieben und waren geduldig. Und es ist gut ausgegangen nach ein paar Jahren. Wir sind gestärkt herausgekommen als davor, obwohl wir alle Angst hatten. Obwohl wir wussten nicht, wie wird das sein. Und manche sind beim Herrn, aber manche haben es überwunden. Und dafür können wir dankbar sein. Und deshalb, das ist die zweite geistliche Eigenschaft, Geduld, geduldig zu sein. Wir sind doch, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es dir geht, aber ich persönlich, ich bin schnell, immer schneller wie meine Frau. Was Entscheidungen betrifft, was einen klugen Satz zu sagen betrifft. Ne? Und dann überlegst und sagst, oh, das war wieder zu schnell. Und deshalb lasst uns lernen, gerade das Leben aus der Hand Jesu nehmen, geduldig und warten, bis er eingreift, bis er seine Wege uns offenbart und mit uns geht. Und wenn wir Vertrauen und Geduld im Doppelpack gelernt haben, dann kommt Erfüllung in unserem Alltag. Und auf einmal merken wir, diese kurze Strecke, die schwierig war, die war gar nicht so schwierig. Jesus war da, Er hat mir geholfen und ich bin gestärkt durch diese Situation hervorgekommen und ich darf ihm vertrauen. Und die anderen dürfen das sehen, vor allem meine Nachbarn, meine Verwandten, die nicht Christen sind. Mit Jesus habe ich das Beste losgezogen. Und ich finde es so toll. Ich finde es so toll, dass wir eben trotz den schwierigen Zeiten auf ihn vertrauen können und er hilft uns. Er macht es gut. Und wie David sagt im Psalm, mit Gott kann ich über Mauer springen. Und da, wo wir gelernt haben, eben Geduld wirklich zu leben, und dann kommt Hoffnung und Erfüllung in unseren Alltag und wir merken, dass jede Situation meines Lebens war gut für mich. Sie hat mich geprägt und verändert. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir und euch, dass wir gemeinsam das erleben. Und dann kommt das Dritte, was eigentlich Jakobus als Erste nennt, Grund zur Freude. Wachse durch die Freude. Wenn ich zu den verfolgten Christen gehe, egal, ich war schon in vielen Ländern unterwegs, und immer wieder, wenn wir bei ihnen fragen, wofür können wir beten, dann sagen sie uns immer wieder, betet für unsere Treue und wir beten für euch, dass ihr Erweckung in Deutschland erlebt. Das finde ich so krass. Sie müssen für ihren Glauben so viel bezahlen und sie beten für uns im Westen, dass wir Erweckung erleben. Und das finde ich so genial, dass wir als Familie Gottes so verbunden sind. Und deshalb lasst uns wirklich Freude haben in Jesus. Ich denke jetzt an Apostelgeschichte. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, nicht, dass ich zu lang mache. Ich denke jetzt an Apostelgeschichte. Paulus und Silas sind unterwegs, evangelisieren und erleben, wie Gott eingreift. Sie werden verhaftet. Jeder kriegt 39 Hiebe und sie werden in das letzte Zimmer vom Gefängnis verfrachtet. Sogar die Beine werden festgeschnallt, lesen wir. Und was geschieht da in dieser Not im Gefängnis? Um Mitternacht beginnen sie Lobpreis zu machen. Lobpreislieder zu singen. Da fragt man sich, Paulus und Silas, wo habt ihr die Power her? Und wisst ihr, genau das geschieht da. Sie haben gelernt zu vertrauen. Sie haben gelernt, geduldig zu sein und warten, bis Gott eingreift. Und Gott greift ein durch Erdbeben. Und was passiert? Der Kerkermeister will sich umbringen. Und ich sage, nein, wir sind noch da, wir sind nicht abgehauen. Und dann kommt er mit der ganzen Familie zum Glauben und wird getauft. Und dann wollen die Römer ihn heimlich entlassen. Und er sagt, nee Leute, so nicht. Nicht mit mir. Ihr müsst euch wenigstens öffentlich entschuldigen. Das machen sie. Sie entschuldigen sich bei ihnen und sie lassen die beiden frei. Aber mitten im Gefängnis ist es möglich, mit festgeschnallten Füßen zu sitzen und trotzdem Gott zu verherrlichen. Durch die Freude, die da ist, die Jesus schenkt. Und deshalb mache ich den Mut, lasst uns einfach anhand von diesen Punkten immer wieder neu auf Jesus vertrauen und das gemeinsam tun. Er wird uns nie alleine lassen. Er ist immer da. Und deshalb mein letzter Appell an euch durch diesen Text. Vertraue, vertraue und vertraue nochmal auf Jesus, egal wie deine Umstände sind. Wenn es dir dreckig geht, dann ist Jesus da. Und er wird dich da aus diesem Schlamassel, aus diesem Schlamm rausholen und dir den Mut schenken, ihn zu bezeugen nach ein paar Tagen, wenn du das Ganze hinter dir hast. Möge Gott uns darin segnen. Amen.